Wer von euch hat das WM-Finale Spanien gegen Argentinien gesehen? Waren nur einige. Na gut. Aber wenn ihr es euch nochmal anschaut, da werdet ihr eine Sache feststellen. Und zwar, die Spanier waren den Argentiniern grundsätzlich überlegen. Ihre überragende und bessere Spielweise führte am Ende zu einem knappen, aber doch gut erspielten WM-Sieg. Und wenn eine Fußballmannschaft der anderen überlegen ist, dann liegt es nicht nur an den Spielern, sondern auch an ihrem Ideengeber, an ihrem Trainer, an ihrem Gedankengeber. Immer wieder haben die Medien geechoet, die Mannschaft von Luis de la Fuente, dem spanischen Trainer, oder das Team von Luis de la Fuente hat dies und jenes gemacht. Die Spieler selbst führen in bester Art und Weise aus, wozu sie berufen sind. Der Trainer aber ist der Initiator, er ist der Kopf, er ist der Ideengeber hinter der ganzen Sache. Die Spielidee stammt von ihm. Im besten Fall wird das durch die Spieler konsequent umgesetzt und damit zeigen die Spieler der Mannschaft auf die größere Idee ihres Trainers. Bei Spanien kam das auch in den Interviews und das, was man dem Trainer nachsagt, immer wieder raus. Sehr konsequent und diszipliniert haben sie die Idee umgesetzt. Der Trainer ist letztlich damit der Größere. Und die Zuschauer, wenn sie nicht gerade Argentinien-Fans waren, haben gejubelt, haben sich darüber gefreut. Und auch wenn sie es vielleicht nicht wussten, haben sie indirekt auch die Spielidee des Trainers gelobt und bejubelt. Wir finden eine ganz ähnliche Konstellation in unserem heutigen Bibeltext aus Hebräer 7, die Verse 1 bis 10. Dort finden wir zwei Teile der Überlegenheit Melchisedeks, damit wir letztlich die überragende und umfassende Erhabenheit unseres Herrn Jesus Christus selber sehen. Also wie Spanien überlegen war, so ist Melchisedek überlegen, und zwar dem levitischen Priestertum. Kommen wir alles gleich noch zu. Die Spanier haben aber nur das umgesetzt, was ihr Trainer als Idee eingebracht hat. Er ist der Größere und natürlich hinkt dieser Vergleich noch größer als das levitische Priestertum und als Melchisedek ist nur einer, Jesus Christus. Lass uns gemeinsam Gottes Wort lesen, Hebräer 7, die Verse 1 bis 10. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihm segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte. Er heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem. Das ist König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Und zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen hatten, ein Gebot, und zwar den Zehnten von dem Volk nach dem Gesetz zu nehmen. Das ist von ihren eigenen Brüdern, obwohl sie alle aus der Lände Abrahams hervorgegangen sind. Er aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen ableitete, also Melchisedek, hat den Zehnten von Abraham genommen und den gesegnet, der die Verheißungen hatte. Ohne jeden Widerspruch aber wird das Geringere vom Besseren gesegnet. Hier zwar empfangen sterbliche Menschen die Zehnten, levitischen Priester, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt, Melchisedek. Und sozusagen ist durch Abraham auch von Levi aus, der die Zehnten empfängt, der Zehnte erhoben worden, denn er war noch in der Lände des Vaters, als Melchisedek dem Abraham entgegenging. Das sind Worte unseres lebendigen Gottes. Bleibt sitzen, ich bete nochmal. Du guter und treuer Vater, ich danke dir, dass wir dein lebendiges Wort haben und wir haben einen sehr interessanten, vielleicht durchaus schwierigen Text vor uns. Und ich bete, Herr, dass du Gnade gibst und Weisheit zum Verstehen, zum Hören auf dein Wort und zum Staunen über dich, Jesus Christus. Amen. So kompliziert der Text ist, so kompliziert ist auch der Titel. Christi Priestertum nach Melchisedeks Weise ist überlegen. Es klingt sehr komisch, aber es geht letztlich, und das möchte ich gleich im Kontext aufzeigen, um Christi erhabenes Priestertum. Es geht um Jesus, dass er allem überlegen ist, aber sein Priestertum ist nach der Art und Weise, wie Melchisedek sich schon gelebt hat, eben nicht wie die levitischen Priester. Und dazu wollen wir uns heute nur diese Person Melchisedek anschauen, aber im ganzen Kontext geht es eben um Christus und sein Priestertum, was über allem erhaben ist. Deswegen habe ich das zumindest mit eingebaut. Heute werden wir uns in diesen Versen nur auf Melchisedek stürzen gewissermaßen. Deswegen da zwei Teile zu. Erstens die Überlegenheit Melchisedeks beschrieben. Also wir sehen in den ersten drei Versen, wie seine Überlegenheit gegenüber dem levitischen Priestertum überlegen ist. Und in den Versen 4 bis 10 finden wir die Überlegenheit Melchisedeks bewiesen. Anhand von drei Aspekten wird bewiesen, dass sein Priestertum dem levitischen Priestertum erhaben ist und dass das Christi-Priestertum nach seiner Weise funktioniert. Es klingt kompliziert, kauen wir alles durch. Also das sind die zwei Teile der Überlegenheit Melchisedeks und ich wünsche mir, dass du selber darüber staunst, wie groß Christi-Priestertum, wie groß sein Dienst an uns heute noch ist. Er ist nicht einfach dahin gefahren und hat sich dahin gesetzt. Nein, er dient permanent. Ich hatte vor einigen Wochen im Rahmen des Johannesevangeliums gesagt, das ist eigentlich sein viel größerer Dienst, wenn man das zeitlich vergleichen möchte, als sein Sterben und Auferstehen. Zeitlich ist er jederzeit da, um vor Gott für dich und mich einzutreten. Er hat das möglich gemacht, was Christoph vorgelesen hat, dass wir Freigang haben zum Thron seiner Gnade. Und er verwendet sich vor Gott für uns. Ja, dieser Text, den wir gelesen haben, er steht in einem sehr großen Kontext. Deswegen ist mir wichtig, dass wir da diesen roten Faden verstehen. Deswegen möchte ich da ein bisschen mehr Zeit jetzt am Anfang rein investieren, weil unser Text enthüllt diesen Hauptpunkt um Jesus Christus noch gar nicht. Denn das ist der Hauptpunkt, der von Kapitel 4 aufgebaut wird, bis Kapitel 10 quasi gezeigt wird, dass Christi-Priestertum allen Priestertümern erhaben ist. Sagt unser Text so direkt nicht. Aber er wird vorbereitet durch die Person Melchisedek. Also Christus und sein Priestertum, seine Erhabenheit über die Opfer, über die Gebote, über den alten Bund, die wird hier schon angeteasert, aber noch nicht ganz enthüllt. Melchisedek, eine der schillerndsten Personen der ganzen Schrift, finde ich, der taucht geschichtlich gesehen nur in drei Versen auf. 1. Mose 14, Verse 18 bis 20. Da finden wir seine Geschichte. David erwähnt ihn ca. 1000 Jahre später nochmal im Psalm 110 und dann lesen wir ein bisschen noch was hier im Hebräerbrief. Aber seine Geschichte umfasst nur drei Verse. Im Kontext zielt der Schreiber des Hebräerbriefes also dahin, dass Christus größer, erhabener, besser ist als jegliches Priestertum. Ja, wir haben das kurz zusammengefasst, das macht den Hebräerbrief aus. Christus ist größer, darum bleibe ihm treu. Diese Größe Christi, die Erhabenheit Christi wird Stück für Stück entfaltet bis Kapitel 10 und immer wieder verknüpft mit den Warnungen und Ermahnungen, treu zu bleiben, dran zu bleiben, auszuharren, weil Christus größer ist, weil er erhaben ist. Und dafür wird eben Melchisedek, ein anderer Priester, der zur Zeit Abrahams gelebt hat, als Beleg herangezogen, um zu verdeutlichen, sein Priestertum ist ein Vorbild auf das Priestertum Christi. Christus hat nach derselben Art und Weise, nach derselben Ordnung oder nach demselben Orden, übersetzen auch manche, sein Priestertum errichtet. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Wir brauchen also ein Verständnis des Alten Testaments. Das hatte ich letzte Woche gesagt und ich denke, das werden wir immer wieder erleben. Und das Alte Testament ist im Hebräerbrief nicht einfach nur so ein bisschen im Hintergrund. Es ist der ganze Untergrund, wenn man so sagen darf. Stück für Stück werden vom Alten Testament die Verbindungsfäden gezogen und entfaltet, was für die Hebräer notwendig war, zu verstehen, um Christus, den Erhabenen, Besseren und Größeren, vor sich zu sehen. Und damit können wir nicht einfach sagen, das Alte ist schlecht, das Neue ist gut. Das ist so. aber es ist nicht per se einfach alles schlecht gewesen. Der alte Bund weist nämlich schon auf Christus hin. Aber Christus ist die Erfüllung alles in allem. Christus ist die Erfüllung dessen, worauf Gesetz, worauf die Bräuche, worauf die Versprechen Gottes abgezielt haben. Das Alte Testament ist der Weg, Christus ist das Ziel. Und damit beginnt unser großer Kontext eigentlich schon in Kapitel 4, Vers 14. Dort wird eingeleitet Jesu Erhabenheit über Aaron und seine hohe Priesterschaft. Wo wir dann in Kapitel 5, Vers 14 lesen, da wir nun einen hohen Priester haben. 4, Vers 14, Entschuldigung. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis festhalten. Wir haben den großen hohen Priester. Da wird schon ganz deutlich gesagt und dann Stück für Stück entfaltet. Im Verlauf bis Kapitel 10, Vers 18 werden immer wieder Vergleiche herangezogen. So war das bei den Leviten, so ist es bei Christus. Und wir werden immer wieder sehen, Christus ist größer, er ist erhabener, er ist besser. Das hohe Priestertum von Aaron und den Leviten, das Priestertum von den Leviten und hohe Priestertum von Aaron, nun, das ist für Menschen eingesetzt worden, sehen wir in Kapitel 5, Vers 1. Sie sind von Gott berufen, 5, Vers 4, aber sie sterben. Es sind Priester, die kommen und gehen. Kapitel 7, 23. Jeden Tag mussten sie erstmal selber für sich opfern. Kapitel 7, Vers 27. Christus aber ist Priester, wird gesagt. Priester in Ewigkeit, wird ganz oft gesagt, ab Kapitel 5, Vers 6 bis Kapitel 7, Vers 28. Er ist Priester in Ewigkeit. Sein Priestertum ist ewig. Er ist ewig. Es hat Bestand. Und er ist Priester nach der Ordnung, nach der Art und Weise Melchisedeks. Wenn wir in Kapitel 5, Vers 11 einmal reinschauen, dann wird hier eine Unterbrechung gemacht. Ja, in Kapitel 5, Vers 10 lesen wir eben, dass Gott den Christus als hohen Priester nach der Ordnung Melchisedeks begrüßt hat. Und dann sagt er in Kapitel 5, Vers 11, darüber haben wir noch viel zu sagen und es lässt sich nur schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Da kommt wieder so eine Ermahnung, so ein Achtung, ihr, passt auf. Ja? Ich wollte euch ja nicht so viel über Melchisedek sagen und darüber über Christus, aber ihr seid im Hören träge geworden. Das ist ein Problem der Leser. Und ja, natürlich leben sie mit Jesus und wir sehen das auch in Kapitel 6, wo sie Werke tun, wo sie Liebe zeigen, wo sie dienen, Kapitel 6, Vers 10, aber sie sind unreif, was dann Kapitel 5, 12 bis 14 auch deutlich macht. Ja, sie brauchen noch die Milch, sie können noch keine feste Speise vertragen und sie sollen reif werden. Sie sollen zur vollen Reife kommen, Kapitel 6, Vers 1 und folgende. Dass sie Eifer haben in ihrem Leben, dass sie nicht träge werden, sondern Nachahmer werden, Kapitel 6, Vers 11 und 12. Und dann schaut man am Ende von Kapitel 6 rein, die Verse 19 und 20. Da endet die Mahnung. Da geht es um die Hoffnung. Die Hoffnung, diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, denn das Innere des Vorgangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester in Ewigkeit geworden ist. Der Christ schließt sich dann wieder der Kreis und der Schreiber nimmt sein Thema nun doch auf und schreibt ihnen doch darüber. Gläubige haben die Ewigkeit ergriffen, sie haben eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Christus ist schon vorausgegangen, der Priester der höchsten Ordnung. Und wir überlesen das vielleicht schnell. Aber für die Juden bedeutet das so immens viel, wenn hier deutlich gemacht wird, Christus ist der bessere hohe Priester. Weil dann müssen sie sich ihm zuwenden. Das Christentum ist durch Christus dem levitischen Priestertum weit überlegen. Unsere Hoffnung, um die es hier geht, ist in Christus Jesus verankert. Er ist in die Gegenwart Gottes hineingetreten, bei der Himmelfahrt. Und mit diesem Gedankengang kommt der Schreiber wieder zurück zu Melchisedek. Und bei uns beginnt Kapitel 7 und damit die Entfaltung der Erhabenheit Jesu über das levitische Priestertum. Ja, das Herzstück des Briefes wird hier aufgefaltet für die nächsten 1 und 2 Kapitel, wenn man so möchte. Dieser Hoffnungsstrahl für die Gläubigen. Wir haben einen größeren, einen höheren Hohenpriester. Und so wird in Kapitel 7 immer wieder die Parallele gezogen zu diesem Melchisedek, um zu zeigen, Melchisedek ist größer als euer Priestertum mit den Leviten, aber noch größer, weil er nach derselben Art und Weise arbeitet und Priesterdienst ausrichtet, ist Jesus Christus. Ich wiederhole mich, aber das muss bei uns drin sein, dass wir diesen Punkt, diese Argumentation verstehen. In unserem Text wird in Kapitel 7, Vers 4 Folgendes gesagt. Habt ihr es gesehen? Sein Aufruf an den Leser. Schaut aber, wie groß dieser ist. Wir sollen auf Melchisedek schauen und schauen, wie groß er ist. Warum? Weil das levitische Priestertum keine Vollendung bietet. Kapitel 7, Vers 11. Da geht es dann vielleicht nächste Woche weiter. Wird mit einer rhetorischen Frage hier eingeleitet, wenn nun die Vollendung durch das levitische Priestertum erreicht worden wäre und so weiter. Es ist aber nicht so. Es gibt keine Vollendung da. Das ist nur ein Hinweis, ein Weg. Christus ist das Ziel. Es braucht jemanden wie Melchisedek, der nichts mit dem levitischen Priestertum zu tun hat. Ein anderer, ein besseres, ein ewiges Priestertum, ein erhabener, höher, hoher Priester, ein ewiger Priester, wie Jesus immer wieder genannt wird, ein Priester in Ewigkeit. Und damit zusammen, Kapitel 7, Vers 22, auch einen besseren Bund, der geschlossen wird durch Jesus Christus. Wir erinnern uns gleich an den neuen Bund, den er geschlossen hat durch sein Blut. So können wir für immer gerettet werden, Kapitel 7, Vers 25, in dem Jesus für uns eintritt. Und mit Kapitel 8 geht er dann weiter und zeigt, dieser neue Bund, den Jesus geschlossen hat, der ist erhabener, der ist größer, der ist besser als der alte Bund. Kapitel 8, Vers 1, letzte Woche haben wir das auch schon gelesen. Wir müssen diese Dinge sehen, weil der Schreiber möchte, dass wir das sehen. Ihm geht es darum, er sagt, die Hauptsache ist, hallo Leute, achtet darauf, das ist die Hauptsache. Die Hauptsache bei dem allen ist, was wir sagen, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Deswegen mache ich diesen ganzen Ausflug, dass wir das erkennen. Jesus Christus, er als hoher Priester ist die Hauptsache. Da kommen wir mit unserem Text heute noch nicht hin. Wir werden nur angeteasert. Aber das ist die Hauptsache. Jesus Christus, der sich für uns verwendet. Der, Vers 6, Kapitel 8, einen vortrefflicheren Dienst erlangt, der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Bei Christus ist alles besser. Es ist der zweite, der neue Bund. Und den hat Christus gestiftet. Dort wirkt er als hoher Priester, als jemand, der, und das sind letztlich die praktischen Anwendungen, die wir wahrscheinlich immer wieder vor Augen haben müssen. Wenn Christus oder weil Christus der hohe Priester ist, tritt er für dich und mich ein. Er kennt, Kapitel 4, 14 und 15, deine Schwachheiten, weil er selbst Mensch geworden ist. Er verwendet sich vor Gott für dich und mich. Das heißt, er steht für dich ein. 1. Johannes 2, Vers 2 macht das so deutlich. Sündig nicht, aber wenn wir doch sündigen, dann tritt Jesus für uns ein. Er betet für dich. In Johannes 17 haben wir das gesehen. Es wird nicht umsonst das hohe priesterliche Gebet genannt. Er betet für die Seinen. Und das sind die Ermutigungen, die wir für uns und unser Leben ziehen können. Das muss unser Denken füllen. Da müssen wir zum Staunen kommen, weil Christus das für uns tut. Das ist ein großer, hoher priesterlicher Dienst. Und abschließend dieses großen Abschnitts zeigt der Schreiber dann noch Jesu Erhabenheit über das Heiligtum und die damit verbundenen Opfer und sein großes Opfer. Tieropfer zeigen das Problem, es gibt keine Vollendung, es muss immer wieder neu gemacht werden. Christus hat ein für alle Mal sein Leben gegeben und das reicht, es genügt. Als Sohn Gottes hat er das wahrhaftig ein für alle Mal bewirkt. Er ist erhaben über das Opfer, die Opfer. Und damit möchte ich mit uns zum Ende des großen Abschnitts springen, Kapitel 10, Vers 14, wo das nochmal deutlich wird. Kapitel 7, Vers 11 haben wir gesehen, dieser levitische Bund des Priestertums brachte keine Vollendung. Und jetzt am Ende des Abschnitts, Kapitel 10, Vers 14, stehen, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Es ist ein Opfer, was alles vollkommen macht. Und zwar dich und mich, wenn wir an Jesus Christus glauben, für immer. Das hat funktioniert, weil es der neue Bund, der bessere Bund ist, durch Christus. Und das ist der ganze Abschnitt, der große Abschnitt, in dem wir uns bewegen. Und ich hoffe, wir verstehen, es geht um Christus. Er ist besser, erhabener und größer als alles, was wir lesen. Und damit schauen wir uns nun den ersten Teil an. Das wird von den Punkten deswegen etwas kürzer werden. Es ist Melchisedek, der auf Jesus Christus hinweist. Aber es geht um Jesus. Kommen zur Überlegenheit Melchisedeks, die hier in den ersten drei Versen zurück in Kapitel 7 beschrieben wird. Dieser Melchisedek, von dem der Schreiber nun wieder schreibt. Er gibt uns einen ganz, ganz kurzen Steckbrief über Melchisedek, wer er ist und was sein Priestertum ausmacht, was sein Dienst ausmacht. Und das Erste, was wir sehen, ist, dass sein Priestertum universell ist. Wenn wir den priesterlichen Dienst der Leviten vor Augen haben, dann sind sie Priester für ein Volk, für Jahwe, für den Herrn. Aber was lesen wir in Kapitel 7, Vers 1? Er ist Priester des Allerhöchsten. An anderer Stelle lesen wir, 1. Mose 14, kommen wir noch zu, Schöpfer von Himmel und Erde. Das ist sein Auftraggeber, er hat alle im Blick, universal. Und das ist schon dieser große, markante Unterschied zwischen dem levitischen und dem melchisedekischen Priesterdienst und damit auch Christi-Priestertum. Und dann wird in Kapitel 7, Vers 1 dieser Einschub gemacht, da wird diese Geschichte aufgegriffen, die wir in 1. Mose 14 finden und jetzt einmal lesen wollen, dass wir die einmal vor Augen haben. Wir lesen nur diese drei Verse, 1. Mose 14, Kapitel 18 bis 20. Schon gut 10 Jahre her, dass wir uns das mal angeschaut haben. Aber es ist eines der Kapitel, die mir wirklich hängen geblieben sind. Mit Lea noch vor kurzem mal gesprochen, als sie das in der Sonntagsschule gemacht hat. Ist irgendwie sehr bemerkenswert, was Abraham da gemacht hat im Vertrauen auf Gott. Wir lesen 1. Mose 14, die Verse 18 bis 20. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham vom Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gesegnet sei Gott der Höchste oder gepriesen sei Gott der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Das ist die Geschichte, die uns die Bibel überliefert von Melchisedek. Mehr ist da nicht. Aber sein höchst spannende Zeilen, wie ich finde. Und wir lesen in Hebräer 7, dass es zu einer Zeit war, als Abraham von der Niederwerfung oder vom Schlagen, vom Sieg gegen die Könige zurückkehrte. Da sind einige Könige gekommen, die haben andere Städte angegriffen, haben Leute verschleppt, unter anderem auch Lot, der Neffe von Abraham. Und deswegen ist Abraham ihn nachgejagt, mit sage und schreibe 318 Mann aus seinem eigenen Haus quasi. Vielleicht waren auch noch Freunde bei, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall 318 Mann gegen, ich glaube, 4 oder 5 Könige und ihre Heere. Und Melchisedek drückt es richtig aus. Gesegnet, gepriesen sei Gott der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Es kann nur ein Glaubensakt gewesen sein, dass er mit 318 Mann gegen 4 oder 5 Könige loszieht und siegt. Weil Gott es tut. Abraham kehrte zurück und auf dem Weg begegnet er Melchisedek. Er geht ihm entgegen, brachte Brot und Wein raus, hat nichts mit dem Brot und Wein zu tun, ist einfach Nahrung und Trinken. Er segnete Abraham, auf den Segen kommen wir dann in Hebräer 7, Vers 6 zurück und Abraham gab ihm den Zehnten, kommen wir in Vers 4 nochmal drauf zurück. Und das erfahren wir hier über Melchisedek. Und der Schreiber des Hebräerbriefs, wenn wir weitergehen in Vers 2, zeigt dann, dass Melchisedek noch weiteres ist. Und zwar, er spricht über dieses Priestertum Melchisedeks in einer Art und Weise, dass die Juden gar nicht zusammenkriegen würden. Und zwar, dass ein Priestertum königlich ist. Melchisedek war nicht nur Priester des höchsten Gottes, sondern er war auch König. Und das passte für das Volk Israel nicht zusammen. Aus dem Geschlecht Levis kamen die Leviten und die Priester und die hohen Priester aus der Familie Aarons hervor. Aber die Könige, spätestens mit dem Südreich, kamen aus dem Stamm Juda hervor. Die Linie Davids, die auf ewig gefestigt ist. Zwei verschiedene Stämme, das passte nicht zusammen. König, König der Gerechtigkeit, aber auch König von Salem, von Jerusalem. Was aber eben auch bedeutet, Salem, Shalom, König des Friedens. Das ist sehr interessant, dass er eben nicht nur Priester ist, sondern auch König. Und wisst ihr, wer das noch kann? Der Bessere, Jesus. Jesus wird als König, Priester und Prophet bezeichnet. In Johannes 1 haben wir gelesen, dass er der Prophet ist, Bezug nehmend auf 5. Mose 18, der Prophet, der kommen sollte. Aber wir lesen auch im Psalm 110 und in Sacharja 6, dass er Priester und König ist. Und das wissen wir auch von anderen Stellen, dass er der König aller Könige ist und dass er der bessere hohe Priester ist. Das ist auch Jesus. Deswegen das Priestertum Melchisedek, das königliche Priestertum, ein Vorschatten auf das, was Jesus Christus ist. Aber dieses Priestertum ist eben auch gerecht und friedvoll. Diese Priesterordnung Melchisedeks war ein Königtum, eine Priesterordnung des Friedens und der Rechtschaffenheit. Und auch hier haben wir wieder einen Vorschatten auf das, was die Königsherrschaft Jesu Christi ausmacht. Wo wir in Jeremia 23, Vers 5 lesen, er wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Oder Jesaja 9, er ist der Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und dem Frieden wird kein Ende sein. Auf dem Thron Davids über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch was? Durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Also wieder ein Vorschatten auf Jesus Christus, da wo der Schreiber des Hebräerbriefs hin will. Das ist die Argumentation, die er hier über Melchisedek aufbaut. Er zielt einzig und allein auf den, wie es im Psalm 85 heißt, wo bei dem Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. So schön poetisch ausgedrückt. Gerechtigkeit und Frieden, Psalm 85, Vers 11, küssen sich. Das ist bei unserem Herrn in vollkommener Art und Weise. Und so schauen wir weiter auf weitere Aspekte, wenn wir in Kapitel 7, Vers 3 reinschauen, wie Melchisedek beschrieben wird. Und vielleicht sind wir darüber gestolpert. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Also sehr seltsam beschrieben und man könnte hier zu falschen Schlüssen kommen. Ich habe es erste Mal so ausgedrückt, Melchisedeks Priestertum ist direkt. Was meine ich mit direkt? Nun, wir unterscheiden es vom levitischen Priestertum. Da ging es immer um Abstammung, um Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe oder einer Priesterfamilie. Aber Melchisedek hat nicht geerbt. Er taucht einfach auf, ohne dass Vater erwähnt wird, ohne dass Mutter erwähnt wird, ohne dass irgendein Geschlechtsregister bekannt ist. Und dieses Wort, was hier gebraucht wird, heißt wörtlich übersetzt ohne Genealogie. Und dieses Wort, das hat ein Kommentator geschrieben, kommt sonst nirgendwo in der Schrift vor, nicht mal in einem griechischen Manuskript, weil es keinen Sinn ergibt. Jeder hat einen Vater und eine Mutter, jeder hat eine Abstammung. Aber der Schreiber gebraucht hier dieses Wort ganz bewusst, um zu zeigen, bei ihm ist das nicht bekannt. Die Schrift gibt uns da nichts her. Er ist in besonderer Art und Weise ohne Abstammung. Kein Anfang, kein Ende. Natürlich wird er auch einen Vater und eine Mutter gehabt haben. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, passt auf, menschliche Abstammung ist für sein Priestertum völlig irrelevant. Was bei den levitischen Priestern relevant war. Das ist der Punkt, den der Schreiber hier machen möchte. Es ist ohne Bedeutung. weil er Priester Gottes ist. Das ist seine Berufung und seine Abstammung, wenn man so möchte. Und in dieser Form, sagt der Schreiber, hier gleicht er auch dem Sohn Gottes. Ja, hier steht, dass er ihm gleicht, nicht ihm entspricht. Also er ist nicht der Christus, sondern er gleicht ihm. Seine Art und Weise, sein Orden, sein Priesterorden ist eine Voraussicht auf das, wie Jesus Christus Priester sein würde und jetzt auch schon ist. Und so ist er direkt, ohne Abstammung und gleicht so dem Sohn Gottes. Das Letzte, was wir noch finden in Vers 3 ist, ich habe es genannt, sein Priestertum ist ewig. Nicht Melchisedek als Mensch lebt ewig auf der Welt, wenn er an Gott glaubt und ihm das zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, dann lebt er ewig, gar keine Frage. Aber er ist nicht ein Mensch, der ewig lebt, sondern im Buch der Bibel, kein biblischer Bericht, wird mit einem Anfang der Tage oder am Ende seines Lebens beschrieben. Weder Geburt noch Tod sind uns überliefert. Aber, und das ist das Entscheidende am Ende von Vers 3, schaut rein, er bleibt Priester für immer. Sein Priestertum ist eine ewige Art und Weise. Sein Orden, die Ordnung Melchisedeks bleibt für immer. Eine fortwährende Priesterordnung, die Christus dann in einer vollkommenen Art und Weise ausdrückt. Alles verweist auf Jesus Christus. Und das wird in den nächsten Kapiteln dann noch weiter entfaltet. Wie gesagt, Christus ist größer, erhabener, er ist besser. Und damit ist, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, Melchisedek ein sogenannter Typus, ein Vorschatten, eine Voraussicht auf den Größeren, auf Jesus Christus. Im Alten Testament werden Dinge, Personen oder Ereignisse angekündigt und später dann erklärt, dass sie eine Entsprechung finden. Also etwas im Neuen Testament, was dem, was im Alten Testament gezeigt wird, entspricht, ein sogenannter Antitypus. Ja, wenn wir an die eherne Schlange denken, in 4. Mose 21, das greift Jesus in Johannes 3 auf und sagt, so wie Mose die Schlange erhöhte, so wird der Sohn des Menschen erhöht sein. Die Schlange, die erhöhte, entspricht dem, was Jesus Christus sein würde, erhöht am Kreuz. Genauso mit dem Opferlamm. Das Opferlamm, das geschlachtet wurde, um die Schuld zu sühnen, Jesus Christus ist das perfekte Opferlamm. Das eine zeigt schon voraus, Jesus ist die Vollendung. Das Alte Testament ist der Weg, Christus das Ziel. Immer wieder haben wir dieses Konzept vor Augen. Ja? Oder, um es in Kindersprache zu sagen, wir alle kennen Sandförmchen, oder? Schöne Erdbeere oder ein Auto oder ein Kuchen. Das eine zeigt uns nur, wie es aussehen könnte. Doch erst, wenn wir das mit Sand befüllen und den Sand, wenn er schön feucht genug ist, dahin packen und das Förmchen wegziehen, sehen wir, wie es real aussieht. Eine wunderschön geformte Erdbeere oder ein Auto. Das eine zeigt es nur, wie es aussehen könnte, das andere ist Wirklichkeit. Das eine ist der Vorschatten, das andere die Entsprechung. Melchisedek und sein Dienst sind nur ein Vorschatten, ein Bild, eine Form, ein Förmchen auf Jesus Christus und sein erhabenes Priestertum. Jesus Christus ist die Erfüllung dessen. Er ist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks und überragt das levitische Priestertum und in der Form auch, weil Melchisedek am Ende ja doch nur ein Mensch war, auch ihn selbst. Und doch ist die Art und Weise seines priesterlichen Dienstes der, wie Melchisedek sie ausgeführt hat. Wir sollen auf Christus blicken. Dazu ruft uns der Schreiber auf. Auf den Erhabenen, auf den Höchsten. Und ich habe nicht wirklich praktische Anwendung, wo du sagst, ja, da könnte ich mich mal Montag dran setzen. Aber dieses Denken, wenn Christus größer, erhabener und besser ist als alles und jede, wenn das unser Denken füllt, dann reicht mir das. Darauf kommt es an, darauf kommt es dem Schreiber an. Christus ist größer, darum bleibe ihm treu. Das ist die ganze Botschaft des Hebräerbriefes ins Kürzeste zusammengebracht. Christus ist größer, darum bleibe ihm treu. Gezeigt durch die Erhabenheit des Priestertums Melchisedeks. Und jetzt werden wir diese Überlegenheit noch in den letzten Versen in der Kürze bewiesen sehen. Und damit schauen wir rein in die Verse 4 bis 6 zunächst, wo wir den Aufruf haben, schaut aber, wie groß dieser ist. Wir werden aufgerufen, schau auf Melchisedek. Schaut auf die Größe Melchisedeks. Das ist das, wozu wir aufgerufen werden. Das heißt, die Leser, die sollen mit der Absicht gewonnen werden, wirklich genau hinzuschauen, zu beobachten, nachzudenken, was Melchisedek wirklich ausmacht. Ja? Und vielleicht denken wir, Abraham ist ein großer Held. Und er war auch ein großer Held. Er ist ein Glaubensheld. Wir haben in Kapitel 11 noch zu kommen. Und Melchisedek ist größer als Abraham. Was macht ihn so groß? Was ist das Argument oder die Argumente, die der Schreiber hier aufbaut? In unserem Text bringt er drei Argumente, die schauen wir uns an. Das erste, was wir sehen in Vers 4, ist, dass er den Zehnten von Abraham entgegennimmt. Das wird dann in den Versen 5 bis 10 immer wieder ein Stück weiter erklärt. Das zweite, was wir sehen, dass er den Segen erteilt. Und in Vers 7 werden wir dann den Schlüssel dazu finden. Der Geringere wird von dem Besseren gesegnet. Melchisedek, der Bessere, segnet den Geringeren Abraham. Er ist ihm überlegen. Und was wir noch finden, ist die Dauerhaftigkeit des Priestertums in Vers 8. Es wird bezeugt, dass er lebt. Melchisedek als Mensch lebt nicht, aber sein Priestertum lebt. Es besteht in der Form, wie Jesus Christus es umsetzt. Abraham als einer der größten Sterne, wie William MacDonald ihn bezeichnet, des hebräischen Himmels. Und dieser Abschnitt macht deutlich, Melchisedek ist ein noch hellerer und größerer Stern. Weil erstens Melchisedek den Zehnten von Abraham annimmt. Melchisedek ist größer als das levitische Priestertum, weil er von Abraham, dem Patriarchen, dem Stammesvater, dem, was Größe und Würde ausstrahlt, dass er von ihm den Zehnten annimmt. Von der Beute, die Abraham mitgebracht hat. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das ist das Argument, was der Schreiber uns hier liefert. Ja? Und Verse 5 bis 10 erklären uns das weiter, wie er das meint. Und, muss ich ihn wiederfinden? Da. Und es wird immer wieder gegenübergestellt, das levitische Priestertum und die Priester, die haben den Zehnten empfangen. Und Melchisedek hat den Zehnten empfangen. Und die Söhne Levis, die eigentlich den Zehnten empfangen haben, nach dem Gesetz nach, weil es ist im 4. Mose so beschrieben worden, die müssen das empfangen, weil sie haben kein Land, sie können nichts anbauen und so weiter, sondern sie müssen dadurch versorgt werden von ihren eigenen Brüdern. Die werden nach dem Gesetz oder haben nach dem Gesetz so gehandelt. Aber, und jetzt sagt uns Vers 6, er aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen ableitete, hat den Zehnten von Abraham angenommen. Also er gehört ja gar nicht zum levitischen Priestertum und er hat das von Abraham angenommen. Und jetzt kommt der springende Punkt, Verse 9 und 10. Und sozusagen ist durch Abraham auch von Levi, ist nicht in allen Übersetzungen so deutlich, auch von Levi, der die Zehnten empfängt, der Zehnte erhoben worden. Also auch Levi hat, obwohl er noch lange nicht geboren wurde, dem Melchisedek den Zehnten gegeben durch Abraham. Das macht der Schreiber hier deutlich. Also der eigentlich den Zehnten empfängt, wie es hier steht, der noch in der Lende, Vers 10, seines Vaters war, hat Melchisedek durch Abraham schon den Zehnten gegeben und zeigt damit seine Unterordnung. Das ist das Argument, was der Schreiber hier aufbaut. Ja, Levi, Abraham eigentlich und durch ihn Levi, gibt den Zehnten an Melchisedek. Arnold Fruchtenbaum, kennen sicherlich einige, der nennt das hier das sogenannte Zurechnungsprinzip. Es wird dem anderen zugerechnet, obwohl er noch gar nicht da war. Abraham erkannte Melchisedek als den würdigeren, als den treuen Priester des allerhöchsten Gottes und gab ihm den Zehnten. Er als der Uropa von Levi zeigt damit, Melchisedek ist größer. Und damit ist Melchisedek und sein Priestertum größer als das levitische Priestertum. Das ist das Argument, was der Schreiber den Hebräern zunächst und auch zu unserem Verständnis aufbaut. Schaut aber, wie groß dieser ist. Warum noch? Schaut rein in den Versen 6b und 7. Er hat den gesegnet, der die Verheißungen hatte. Ohne jeden Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Er ist größer, weil er den Segen erteilt. Abraham ist der Verheißungsträger, der in einer ehrfurchtgebietenden, immensen, überwältigenden Art und Weise, mit das Erste, was wir von Abraham lesen, gesegnet wurde mit allem, was er brauchte von Gott. 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Und in Kapitel 14, in 1. Mose, kommt er dann zu Melchisedek wie in einer Art Boxenstopp. Also er war ja gerade unterwegs, hat Krieg geführt und kommt dort zur Ruhe mit wahrscheinlich voller Absicht. Abraham tankt auf. Mose macht deutlich, wie Abraham hier gestärkt wurde. Er, das haben wir gerade nicht gelesen, in 1. Mose 14, steht nämlich vor einer Versuchung gegenüber dem König von Sodom, der ihn herausfordert. Und hier wird Abraham gestärkt, indem Melchisedek den Blick auf den Höchsten, auf den Schöpfer von Himmel und Erde ausrichtet. Und Abraham stärkt in seinem Glauben. Abraham nimmt den Segen ohne Vorbehalt an. Oder wie es hier heißt, ohne jeden Widerspruch. Unwidersprechlich, unwidersprochen, unbestreitbar ist das, dass das Prinzip gilt. Und das sehen wir hier. Der Geringere wird vom Besseren, vom Höheren, dem Höhergestellten gesegnet. Abraham wird von Melchisedek gesegnet. Abraham und damit auch Levi sind niedriger in ihrem Priestertum als das Priestertum Melchisedeks. Und das ist so interessant, wenn wir eigentlich diese Geschichte, wie wir sie kennen, vor Augen führen. Von 1. Mose 12 bis Malachi, das ganze Alte Testament. Erzählt das ganze Alte Testament diese Geschichte von Abraham, von seinen Nachkommen. Gottes auserwählten Volk. Doch dieser Priesterkönig, der in beiden Testamenten nur so wenige Verse innehat und dort erwähnt wird, er war größer als das ganze abrahamitische Geschlecht. Wahnsinn. Und das musst du als Jude erstmal schlucken, wenn du das liest. Du baust alles auf Abraham auf die Gesetze, auf Israel, auf die Verheißung, die Gott gegeben hat. Und hier wird gesagt, allein dieser eine Mann, und es steht ja alles schon geschrieben, hallo, ihr habt es doch alle schon da, seit Jahrhunderten. Er ist größer. Wahnsinn. Und hier geht es natürlich nicht um eine persönliche oder moralische Unterlegenheit, sondern um diese stellungsmäßige. Das Priestertum Melchisedeks ist weit höher als das des Levitischen. Und das erfahren die Juden jetzt hier. Steht schon immer in der Bibel drin und sie haben es, viele haben es lange nicht bemerkt. Melchisedek ist höher. Schaut aber, wie groß dieser ist. Warum noch? Und damit möchte ich unseren Blick noch zu Vers 8 lenken, wo steht, hier zwar stehen sterbliche Menschen, empfangen sterbliche Menschen die Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Und ich habe es ganz kurz einfach genannt. Oh, ja, da steht es nochmal, genau. Melchisedek lebt. Und hier geht es eben um diese sterblichen Menschen, die eben von hier die Rede ist, die noch leben, die noch das Opfertum ausgeführt haben zur Zeit, wo der Hebräerbrief geschrieben wurde, die Leviten. Dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt, Melchisedek. Und das wird hier wieder gegenübergestellt. Ja, dort, das Ereignis des einen, 1. Mose 14. Von ihm wird nicht geschrieben, dass er gestorben ist. Ja, aber darum geht es auch nicht. Es geht um seine ewige Priesterschaft, um die Einzigartigkeit seines Priestertums, die dann Jesus Christus als Erfüllung voll und ganz ausfüllt. Jesus Christus ist die Wirklichkeit, und ich zitiere hier John MacArthur, ist die Wirklichkeit der wahre Priester, der ewig lebt, von dem Melchisedek nur ein Abbild ist. Jesus Christus ist Priester, der einzige Priester, der in Ewigkeit lebt. Er ist der größere Priester, weil er ein lebendiger Priester ist, kein sterbender. Christus ist Priester eines höheren Priestertums als das von Aaron. Er ist Priester eines noch höheren Priestertums als auch das von Melchisedek. Er ist der einzige Priester des einzigen Priestertums, das Gott zu den Menschen und die Menschen zu Gott bringen kann. Dies war eine große Zusicherung für die Juden, die zu Jesus Christus gekommen waren. Absicht des Briefes, Ermutigung, um im Glauben treu dran zu bleiben. Sie dürfen auf Christus sehen, der Einzige, der Menschen zu Gott bringt und Gott zu den Menschen gebracht hat. Bleib treu dran. Persönliche Anwendung. Ich möchte, dass wir Christus als den Größeren und Erhabenen in unserem Herzen Größe haben. Er ist es wert, angebetet zu werden. Es ist keine Anwendung, die wir jetzt aus dem Text ziehen können. Du bist gesegnet, also gib den Zehnten. Das wäre moralisch 1:1 vielleicht übernommen, aber das ist nicht das, was der Text sagt. Das sagen andere Stellen in der Schrift. Da geht es auch nicht um den Zehnten. Neutestamentlich haben wir ein ganz anderes Prinzip. Einen fröhlichen Geber liebt Gott. Also gib so viel aus der Fülle, die du hast, weil Gott gehört sowieso alles. Das ist das, was das Neue Testament deutlich macht. Aber darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass wir auf Christus blicken, den Erhabeneren, den Höheren, den Besseren. Weil Jesus der Erhabenere, der Höhere, Beste, hohe Priester ist. Bleib dran, in deinem täglichen Leben, mit all den Herausforderungen, die du hast. Und die sind wahrscheinlich nicht so krass, wie die Hebräer es durchlebt haben, die Leiden und Verfolgung, Gefängnis und Tod erlebt haben. Noch nicht bis aufs Blut bestanden, lesen wir in Kapitel 12. Aber wir dürfen uns ihm nahen, dem großen hohen Priester, dem Thron der Gnade. Das darfst du tun, dass du ihm Dank und Lob opferst, dass du aber auch mit deinen Bitten in Zeiten der Not kommst, wie Christoph uns vorgelesen hat. Nimm die Einladung an, ihn in Notzeiten aufzusuchen. Nimm die Einladung an, dich Gott zu nähern. Wie er in Kapitel 10 nochmal schreibt, Kapitel 10, Vers 19, wir haben Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum. Wir dürfen. Wir müssen nicht vor uns irgendwelchen Ritualen reinwaschen und wir hätten es sowieso nicht gedurft, weil es nur die hohen Priester einmal im Jahr durften, in das Allerheiligste. Er, Vers 20, hat es uns eröffnet als einen neuen lebendigen Weg durch den Vorhang durch. Einen großen Priester über das Haus Gottes. Deswegen dürfen wir hinzutreten mit wahrhaftigem Herz und voller Gewissheit des Glaubens. Wir dürfen uns ihm nahen. Er verwendet sich für uns. Das macht Jesus Christus, unser hoher Priester. Nimm das mit in die kommende Woche. Es geht nicht um Dinge, die du tust oder in deinem Reden änderst, aber in deinem Denken darauf ausgerichtet bist, wer Jesus ist und wie groß er ist. Und so hoffe ich, dass wir heute in diesen 10 Versen ein Stück weit mehr die Größe und Erhabenheit Christi sehen durften. Dass wir durch die Überlegenheit Melchisedeks sehen können, wie erhaben und wie umfassend erhaben Christi Priestertum ist. Sein Wirken, sein Dienst für dich und mich heute. Christi Priestertum nach Melchisedeks Weise, und die haben wir uns angeschaut, ist allem überlegen. Es geht um die Idee des Trainers, denk daran. Es geht um das, was der möchte, der alles in der Hand hat. Und in den nächsten Abschnitten kommen wir noch dazu, um das deutlich zu machen. Er ist erhaben über das levitische Priestertum, er ist erhaben über den alten Bund, er ist erhaben über das Heiligtum und die Opfer. Christus ist größer. Und das ist mein Wunsch, dass dir Christus schöner und größer und mehr wert geworden ist, anzubeten. Das ist mein Wunsch. Und so hoffe ich, dass wir das mitnehmen können. Und wenn dazu Fragen offen sind, komm gerne auf mich zu. Lass uns drüber sprechen. Und frag nicht, ob die Predigt gut oder nicht gut war. Das mag sein. Sondern frag den anderen, was er mitgenommen hat. Wie sein Denken verändert wurde. Das ist mein Wunsch für uns, dass das in unserem Denken, in unserem Herzen passiert. Amen.